SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich heiße Sophie Klein. Einen schönen guten Abend. Es ist die Nachricht des Tages. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf die erste Phase des US-Friedensplans geeinigt. Nachdem die Verhandlungsdelegationen beider Seiten das Abkommen in Ägypten unterzeichnet haben, soll im Anschluss die israelische Regierung zustimmen. Vorgesehen ist, dass die Hamas binnen 72 Stunden alle Geiseln, die Lebenden und Toten, freigibt. Im Gegenzug sollen fast 2000 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen und Lagern freigelassen werden. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
Hoffen und Bangen, diese Gefühle liegen in Israel derzeit nah beieinander. Alles wird auf die Ankunft der Geiseln vorbereitet. Krankenhäuser stellen Zimmer zur Verfügung, stellen Psychologen ab und Ärzte. Auch das Militär bereitet alles vor, um sich hinter die erste vereinbarte Waffenstillstandslinie zurückzuziehen und darauf die Geiseln in Empfang zu nehmen. Wann genau die Übergabe stattfindet, ist aber noch offen. In den israelischen Medien ist von Sonntag die Rede. Die Übergabe der toten Geiseln könnte am Montag folgen. Ganz sicher ist der Zeitplan nicht. Am Wochenende wird auch US-Präsident Trump in Israel erwartet. Er soll vor der Knesset sprechen. Vor alledem steht aber noch die Klärung letzter Detailfragen. So soll am Abend das israelische Regierungskabinett tagen. Es muss die erste Phase des Waffenstillstands offiziell absegnen. Auch könnten die Bürger Israels noch Einspruch vor dem obersten Gericht gegen die Freilassung bestimmter palästinensischer Hochsicherheitsgefangener einlegen. 24 Stunden hat die israelische Armee dann Zeit, sich hinter die zunächst vereinbarte Linie im Gazastreifen zurückzuziehen, damit die Geiseln übergeben werden können, innerhalb von 72 Stunden. Ein Problem dabei: laut israelischen Medien konnten bislang nicht alle toten Geiseln in Gaza gefunden werden. Deshalb soll nun eine internationale Taskforce dabei helfen, die Körper zu suchen, kündigte Premier Netanyahu an. Der Einsatz trägt den Titel »Zurück an die Grenze«.
Auch Hilfslieferungen sollen im Gazastreifen endlich wieder ankommen. Das ist zumindest die Hoffnung. Die Vereinten Nationen sind dabei, umfassende Soforthilfen für den Gazastreifen vorzubereiten, wie Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, angekündigt hat.
Die Vereinten Nationen werden ihre volle Unterstützung leisten. Wir und unsere Partner sind bereit, sofort zu handeln. Wir verfügen über das nötige Fachwissen, die Vertriebsnetzwerke und die Beziehungen zu den Gemeinden, um tätig zu werden. Hilfsgüter sind vor Ort. Und unsere Teams stehen bereit. Wir können Hilfe bei Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung und Unterkünften sofort ausweiten.
Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, das ist in Deutschland inzwischen eine echte Herausforderung. Besonders in Großstädten wie München, Stuttgart oder auch in Berlin ist der Wohnungsmarkt extrem angespannt. Hohe Mieten, wenig Angebot und ein großer Konkurrenzdruck machen die Suche oft zu einer großen Geduldsprobe. Die Bundesregierung möchte das ändern. Dafür hat der Bundestag den sogenannten Bauturbo beschlossen. Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat mehr Details.
Es geht um mehrere Änderungen im Baugesetzbuch. Dadurch sollen Städte und Gemeinden Bauprojekte schneller genehmigen können als bisher, weil sie bestimmte Verfahrensschritte nicht mehr einhalten müssen. Bauministerin Huberts spricht von einem mutigen Instrument, das das Land wirklich voranbringen kann. Allerdings hat sie etwas Tempo aus dem Gesetzentwurf herausgenommen. Bisher war von einer Baugenehmigung innerhalb von 2 Monaten die Rede. Nun sollen die Behörden vor Ort 3 Monate Zeit bekommen. Den Grünen reicht das nicht. Aus ihrer Sicht werden die Ämter überfordert. Sie verlangen ein halbes Jahr Zeit für eine Baugenehmigung. Außerdem wollen die Grünen, dass der Fokus auf dem Umbau liegt, nicht auf dem Neubau, um leerstehende Gebäude besser zu nutzen. Sie haben gegen das Gesetz gestimmt, ebenso wie die Linke. Aus ihrer Sicht wird der sogenannte Bauturbo die Wohnungskrise eher noch verschärfen. Sie befürchtet mehr Spekulation mit teurem Bauland. Die AfD sieht ein Grundproblem in zu hohen Baukosten und Umweltauflagen und hat das Gesetz ebenfalls abgelehnt. Nächste Woche soll der Bundesrat über den sogenannten Bauturbo final entscheiden.
In Berlin fand heute außerdem ein Autogipfel statt. Dort sollte über das Verbrenner aus und die Zukunft der deutschen Automobilindustrie gesprochen werden. Christiane Brenner, Vorsitzende von IG Metall, hat gefordert:
Wir brauchen von der Politik in Berlin und Brüssel zweierlei. Erstens eine volle Offensive für Elektromobilität und zweitens gleichzeitig eine Flexibilisierung der CO2-Regeln bei Hybridantrieben und auch alternativen Kraftstoffen.
Vizekanzler und Bundesfinanzminister Klingbeil nahm die Anliegen auf und äußerte sich zur Rolle der Politik.
Es ist deutlich geworden, dass niemand, wirklich niemand in Frage stellt, einen Weg, der konsequent Richtung Elektromobilität setzt. Es ist auch deutlich geworden, dass niemand in Frage stellt, dass wir die Klimaziele erreichen wollen und wir Klimaziele und Industriepolitik nicht gegeneinander diskutiert haben. Aber klar ist eben auch, wir gehen diesen Weg sehr konsequent, aber wir wollen nicht mit dem Kopf durch die Wand.
Während sich die Automobilbranche mit Fragen der technologischen und ökologischen Zukunft beschäftigt, rückt jetzt ein ganz anderes Feld hier in den Fokus: die Literatur. In Stockholm wurde heute nämlich der Literaturpreis bekannt gegeben, also wer den gewinnt. Und er geht an den ungarischen Autor László Krasznahorkai. Die Bücher von László Krasznahorkai lassen sich in kein bestimmtes Genre einordnen. Er ist aber bekannt für seine düsteren Texte, die in etliche Sprachen übersetzt worden sind. Jana Sinram hat Einzelheiten.
Der Preisträger war schon auf den Wettlisten im Internet hoch gehandelt worden. Der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai wird für sein fesselndes und visionäres Werk geehrt, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Macht der Kunst bekräftige, so heißt es in der Begründung der schwedischen Akademie. Er sei ein großer epischer Dichter in der mitteleuropäischen Tradition, die von Kafka bis Thomas Bernhard reiche und sich durch Absurdität und groteske Exzesse auszeichne. Krasznahorkais erstes Buch war der 1985 erschienene Roman Satanstango. Er hat viele weitere Werke vorgelegt, darunter den Roman Krieg und Krieg und den Erzählband Sayobo auf Erden.
Morgen wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. US-Präsident Trump hat wiederholt angedeutet, er verdiene den Friedensnobelpreis. Insbesondere seit der Einigung in den Gaza-Verhandlungen. Experten halten das aber eher für unwahrscheinlich. Julia Weschenbach berichtet.
Ja, Trump hat in seiner bisherigen Amtszeit zu Friedensverhandlungen beigetragen, aber er hat andererseits mit seiner Politik auch für viel Unsicherheit und Unruhe in der Welt gesorgt und auch im eigenen Land trägt er eher zu Spaltung und zu Unfrieden bei. Dass die Juroren spontan jetzt noch die Einigung bei den Gaza-Gesprächen berücksichtigen, ist auch unwahrscheinlich. Erstens ist die Nobeljury nicht für solche Ad-hoc-Aktionen bekannt. Und zweitens gibt's noch keinen Frieden. Und die Jury hat sich schon zweimal mit ähnlichen Entscheidungen in die Nesseln gesetzt. Sowohl der Nobelpreis zum Nahostkonflikt 1994 als auch der letzte an einen US-Präsidenten nach nur 9 Monaten im Amt, nämlich 2009 an Obama, die gehören zu den umstrittensten Friedensnobelpreisen überhaupt.
Fokus Südwest.
Obstkörbe und ein dynamisches Team. Mit dieser Werbung wird man kein neues Personal an Land ziehen. Wer als Unternehmen Talente und Fachpersonal für sich gewinnen möchte, der muss digital denken und handeln. Und Mobilität anbieten. Das kam bei einem neuen Report der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz heraus. Jutta Kaiser berichtet.
Etwa jedes zweite Unternehmen ist davon überzeugt, dass es neu gewonnene Beschäftigte am besten halten kann, wenn sie auch mobil arbeiten können. Etwa 60% der Firmen sind dafür, künstliche Intelligenz im Personalmanagement einzusetzen, unter anderem um Routineaufgaben zu automatisieren. Gleichzeitig äußern rund 30% der Unternehmen Bedenken gegen KI, etwa wegen des Datenschutzes oder der Angst, der persönliche Kontakt könne auf der Strecke bleiben. Für den IHK-Fachkräftereport Rheinland-Pfalz hatte die Arbeitsgemeinschaft etwa 500 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen befragt.
Fachkräfte und Personalmangel, den spüren so ziemlich alle, in egal welcher Branche. Dem Kinderpalliativteam in Mainz droht deswegen jetzt vielleicht sogar das Aus. Unheilbar kranke Kinder und Jugendliche in Mainz und in der Region Rheinhessen könnten dort vielleicht bald nicht mehr ambulant versorgt werden. Vor allem Pflegekräfte werden gebraucht. Der Geschäftsführer des Mainzer Hospiz, Uwe Filz, appelliert.
Die Arbeit kann man leisten. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk für jemanden, der aus der Kinderkrankenpflege kommt und ein bisschen Berufserfahrung hat. Das ist halt mental ein bisschen fordernd, ja, durch die Krankheitsbilder, die man dann auch zu sehen bekommt. Der Vorteil ist, dass wir keinen Schichtdienst haben, sondern nur in Anführungszeichen eine Rufbereitschaft sicherstellen müssen. Wir haben jetzt auch 1-2 Bewerberinnen, aber es müsste halt noch ein bisschen mehr werden und vor allen Dingen muss es halt innerhalb der nächsten paar Wochen und Monate passieren.
Uwe Filz, Geschäftsführer des Mainzer Hospiz.
Und dann war da noch
der Vogel des Jahres. Das ist auch ein gutes Smalltalk-Thema, denn irgendwann ist man ja durch mit: Wie geht's den Kindern? Der Herbst ist ganz schön nass und kalt. Stattdessen biete ich Ihnen den Vogel des Jahres an.
Gewonnen hat das Rebhuhn, also ein kleiner bräunlicher Hühnervogel, der vor allem Wiesen, Felder und Brachflächen bewohnt. Und dem Rebhuhn, dem wird diese Ehre, Vogel des Jahres zu sein, jetzt schon zum zweiten Mal zuteil nach 1991. Aber das hat es auch verdient, denn der Bestand der Rebhühner, der ging nach 1980 um über 90% zurück. Die Rebhühner wurden bejagt, ihre Lebensräume wurden immer weniger. Mittlerweile aber kooperieren Artenschutz, Landwirtschaft und Jäger immer öfter, um Rebhühner zu retten. Denn nicht zuletzt, weil es die Vögel warm und trocken mögen, fänden die auch in Zeiten des Klimawandels ihren Platz bei uns, so man sie eben lässt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.